Mein Vater hielt eine Rede. Während er dastand, die Tuberose im Knopfloch, das Sektglas in der Hand und ein wenig lächelte, wenn die anderen über seine Witze lachten, versuchte ich an die Gestalt dort im Arbeitszimmer zu denken. Aber es schien, als hätten diese beiden Gestalten nichts miteinander zu tun. Er sprach von Vorfahren und von der Ehe, dass sie ein beständiges Friedensschließen sei. Darüber wurde gelacht. Dann wurde es ernst. Aber, hieß es, sie ist auch ein Postament, ein Altar, unsere Ehen, auf dem die Frau, unsere Frauen, geschützt und heilig steht. Denn unsere Frauen sind die Blüte unserer adeligen Kultur, sie sind Repräsentantinnen und Wahrerinnen von allem Guten und Edlen, das wir durch Jahrhunderte hindurch uns erkämpft. Das Unser wurde mit einer weiten Handbewegung begleitet, welche die ganze Gesellschaft zusammenzuschließen und sehr hoch über die anderen, die nicht wir waren, emporzuheben schien. Alle hörten andächtig zu. Die alte Exzellenz nickte mit dem Köpfchen, der alte Marceau lehnte sich in seinen Stuhl zurück, machte einen spitzen Mund und versuchte, sehr würdig auszusehen. Ich fühlte selbst einen angenehmen Hochmutskitzel. Es war doch gut zu hören, dass man seine eigene Kultur hatte. Es wurde hochgerufen und man stieß mit den Gläsern an. Der Schluss der Mahlzeit war für mich ein wenig verschwommen. Ich war froh, als es zu Ende war und ich auf die Veranda hinausgehen durfte. Ich setzte mich in den Mondschein wie unter eine Dusche. Angenehme Gedanken gingen mir durch den Kopf. Gerda erschien auf der Veranda. Sogleich war ich bei ihr. Ich fasste das Ende ihrer Schärpe. »Oh, Bill, du bist es. Warum bist du hier allein?« fragte sie. »Ich bin hier allein«, begann ich, »weil ich verzweifelt darüber bin, dass wir uns gezankt haben. Wollen wir uns versöhnen? Du weißt, wie sehr ich dich liebe.« Sie trat ein wenig zurück, als wäre sie ängstlich. »Pfui, Bill«, rief sie, »du hast zu viel getrunken, schäm dich.« Dann war sie fort. »Was sollte ich tun?« Sie fürchtete sich vor mir. Sie sagte »Pfui« zu mir. Nun war alles aus. Nun hatte ich meinen großen Schmerz. Ich setzte mich auf die Bank, schlug die Hände vor das Gesicht, saß da wie er, dort im Arbeitszimmer. Weinen konnte ich nicht. Es war mehr Grimm gegen die da drinnen, was mir das Herz warm machte. Ich stieg auf die Bank und schaute durch das Fenster in den Saal. Da saßen sie alle beieinander. Wie sie die Lippen bewegten, ohne dass ich ihre Worte hörte, wie sie den Mund aufsperrten, ohne dass ein Ton zu mir drang, das sah gespenstisch aus. Die Tante in ihrem weißen Spitzenburnus lag in der Sofaecke wie eine abgespielte Puppe, die man neu bekleidet hat. Der alte Marceau streckte sich in einem Sessel aus, sehr rot im Gesicht. Die Exzellenz saß zwischen den Marceauschen Mädchen und schnüffelte mit der spitzen Nase wie eine Maus, die Zucker wittert. Und plötzlich machten sie alle andächtige, süße Gesichter, denn im Nebenzimmer sah ich Wendt am Klavier stehen. Er sang »Sei mir gegrüßt, sei mir geküsst«. Die Augen zur Decke emporgeschlagen, wiegt er sich sachte hin und her und sein Tenor goss den Zucker nur so in Strömen aus. Wie unverschämt diese süße Stimme war, wie sie den Raum füllte, die Leute kitzelte, dass sie die Gesichter verzogen, die Mädchen auf die feuchten, halb geöffneten Lippen zu küssen schien. Mir war sie zuwider. Währenddessen kamen wie Bilder einer Laterna Magica zwei Gestalten vor meinem Fenster aufeinander zu. Elita, aufrecht und weiß, den Kopf ein wenig zurückgebogen, die Lippen festgeschlossen, oh, die ließ sich nicht von der schmachtenden Stimme küssen. Elita hatte eine Art zu gehen, die ihr Kleid ganz gehorsam ihrer Gestalt machte. Es schien mir immer, als müsste der weiße Musselin warm von ihrem Körper sein. Von der anderen Seite kam mein Vater. Sie standen sich gegenüber. Er sagte etwas, lächelte, strich mit der Hand über den Schnurrbart. Sie aber lachte nicht. Ihr Gesicht wurde streng, böse. Sie schaute meinem Vater gerade in das Gesicht wie jemand, der kämpfen will, der nach einer Stelle sucht, auf die eine Wunde gehört. Ich fühlte es ordentlich, wie ihr Körper sich spannte und streckte. Mein Vater machte eine leichte Handbewegung, sein Ausdruck jedoch veränderte sich, er biss sich auf die Unterlippe, seine Augen blickten scharf, erregt, gierig in Elitas Augen, grell von der Lampe beleuchtet, sah ich, wie sie flimmerten, wie sie sich in Elitas Gesicht festsogen. Sie beugte langsam den Kopf, schlug die Augen nieder, schloss sie. Sie wurde sehr bleich und stand da demütig, als wäre alle Kraft von ihr genommen. Ich konnte das nicht mit ansehen. An alledem war etwas, das mich seltsam verwirrte. Ich trat von dem Fenster zurück. Meine Gedanken irrten erregt um etwas herum, das ich doch nicht zu denken wagte. Gibt es so etwas? Er und sie? Er und sie? So etwas also kann man erleben? So unheimlich ist das Leben? Da sitzen sie alle ruhig und Wendt Girt sein, sei mir gegrüßt, sei mir geküsst. Und mittendrin steht etwas Wildes, etwas Unbegreifliches. Jetzt rauschte eine Schleppe. Elita kam durch die offene Glastür die Stufen herab. »Elita«, musste ich sagen. »Du, Bill«, fragte sie, »bist du hier allein? Komm, gehen wir hinunter.« Sie legte wieder ihren Arm um meine Schulter und wir gingen die Lindenallee hinab. Elita sprach leise und mit fliegendem Atem. »Warum gehst du von den anderen fort? Bist du traurig? Hatte jemand etwas getan? Sag, ist Gerda schlecht mit dir gewesen? Du liebst doch Gerda nicht? Ja, lieb sie nur. Es ist ja gleich, was geschieht. Das kann dir keiner verbieten. Gerda wird wieder gut werden, das arme Kind.« Die leise, klagende Stimme rührte mich, erfüllte mich mit Mitleid mit mir selber. Die Tränen rollten mir über die Wangen. »Weinst du, kleiner Bill?« fragte Elita. Es war so dunkel in der Allee, dass sie nicht sehen konnte. Mit ihrer kühlen Hand fuhr sie leicht über mein feuchtes Gesicht. »Ja, du weinst. Das schadet nichts. Weine nur. Hier sieht er uns nicht. Hier brauchen wir nicht Tenue zu haben.« »Hast du mich Bolero tanzen sehen?« fragte Elita plötzlich. »Komm, ich tanze dir vor.« Ich setzte mich auf die Steinbank in der Grotte, und Elita, mitten unter dem Blätterschatten, tanzte lautlos auf ihren weißen Schuhen, an denen die Schnallen im Mondschein aufblitzten. Sie warf die Arme empor, bog den Kopf, als hielte sie Trauben in die Höhe, und die halb geöffneten Lippen dürsteten nach ihnen. Schweigend und eifrig tanzte sie. Ich hörte, wie sie schneller atmete. Das war geisterhaft, unwirklich. Alle Aufregung verstummte in mir. Es war mir, als sei ich weit fort an einem Orte, den ich aus irgendeinem Traum kannte. Jetzt blieb sie stehen, strich sich das Haar aus der Stirn und lachte. »Sieh, so, das war gut. Jetzt gehen wir wieder zu den anderen. Jetzt haben wir wieder Tenue.« Während wir dem Hause zugingen, sprach Elita wieder ruhig und ein wenig gönnerhaft wie sonst. Drinnen im Saal lächelte sie Wendt an und sagte, »Hast du dich ausgesungen, mein Lieber?« Zu Hause in meinem Zimmer fühlte ich mich bange und erregt. Das Leben erschien mir traurig und verworren. Unten im Park sang Margusch wieder ihre ruhige, ein wenig schläfrige Klage. Diese Stimme tat mir wohl. Ich wollte ihr nahe sein, mich von ihr trösten lassen, die Augen schließen und nichts denken als »Rai, rai, ra«. Ich stieg aus dem Fenster und ging der Stimme nach. Das große, blonde Mädchen kauerte auf dem Rasen, hatte die Arme um die Knie geschlungen, wiegte sachte den runden Kopf und sang eintönig, als säße sie an einer Wiege, »Näh ein Hemdchen auf der Weide, mess es an dem Eichenstamm, ach, mein Liebster, wachse, wachse, wie die Eiche, grad und stramm, rei, rei, ra.« Ich kam leise heran und hockte neben ihr nieder. Sie schreckte ein wenig zusammen, dann sagte sie, »Gottchen, der Jungherr!« »Ja, Margusch, sing weiter!« Margusch schaute ruhig und müde über den Teich hin und zog die Knie fester an sich. »Ach«, meinte sie, »wozu ist das Singen gut? Warum schlafen Sie nicht, Jungherr?« »Ich konnte nicht, ich wollte nicht allein sein, ich hörte dich singen, da kam ich.« Margusch seufzte. »Ja, ja, den Herrschaften geht es auch nicht immer gut. Alle haben was. Der Herr gibt nur auch sein Fräulein fort. Was kann man machen?« »Sein Fräulein«, das klang in dem Munde dieses Mädchens wie eine klare, melancholische Geschichte. Eine Geschichte wie die zwischen Jakob und Margusch. Jeder hat was. Ich drückte mich nah an Margusch heran. Dieser heiße Mädchenkörper schien mir Schutz zu geben vor allem Unheimlichen, das mich quälte. Sie lächelte, legte ihren schweren Arm um mich, wiegte mich langsam hin und her und wiederholte: »Unser Jungherr ist traurig, unser Jungherr ist traurig.« Dunkle Wolkenfetzen zogen über den Mond, der Teich wurde schwarz. Die Frösche schwiegen, nur ab und zu ließ einer sich vernehmen, als rief er jemanden. Margusch streichelte meinen Arm, unser Jungherr ist traurig. Erregt und fiebernd klammerte ich mich an den warmen, ruhenden Mädchenkörper fest. Da gab sie sich mir hin, gutmütig und ein wenig mitleidig. Es war finster geworden. Ein feiner Regen begann in den Weiden und im Schilf zu flüstern. »Es regnet«, sagte Margusch, »man muss heimgehen.« Ich weigerte mich, nur nicht in das Haus gehen, nur nicht allein sein. So saßen wir eng umschlungen da. Margusch summte leise vor sich hin. Es begann zu dämmern. Enten hoben sich aus dem Teich und flogen mit pfeifendem Flügelschlage dem See zu. Auf der anderen Seite des Teiches ging eine dunkle Gestalt die Allee hinauf dem Hause zu. »Der gnädige Herr«, flüsterte Margusch, »der ist oft nachts draußen. Dort unten spaziert er auf und ab, der kann auch nicht schlafen.« Um die Mittagsstunde, als der Hof voll grellen Sonnenscheins lag, schlenderte ich langsam dem Stalle zu. Ich war müde, hatte Lust zu nichts. Da war es das Beste zuzusehen, wie Kaspar die Pferde putzte, das beruhigt und strengt nicht an. Am Stallteich stand Margusch und wusch einen Eimer. »Nun, Margusch«, sagte ich und blieb stehen. Sie hob den Kopf und sah mich mit den glasklaren Augen gleichgültig an. »Heiß ist«, bemerkte sie. »Aber vorige Nacht«, setzte ich leise hinzu. Sie lächelte matt, seufzte und beugte sich wieder über ihre Arbeit. Mein Vater kam aus dem Stall, er sah flüchtig zu mir herüber und wandte den Kopf ab. Später, während des Mittagessens, als Konrad hinausgegangen war, hielt mein Vater sein Portweinglas in der Hand und sagte, ehe er trank, das war immer der Augenblick, in dem er unangenehme Dinge vorbrachte, »sich hier mit den Bauernmädchen einzulassen, ist nicht empfehlenswert.« Ich errötete. Mein Vater trank und fuhr dann fort, indem er an mir vorbei zum Fenster hinaussah. »Abgesehen davon, dass diese Dinge für dich nicht zeitgemäß sind, du sollst nur deine Studien im Auge haben, so finde ich, dass Affären mit diesen Mädchen die Instinkte und Manieren vergröbern.« Eine peinliche Pause entstand. Mein Vater sann vor sich hin, dann sagte er, wie aus seinen Gedanken heraus, »Mein Freund in Konstantinopel sagte gern, natürlich, dachte ich, wo ein unangenehmes Beispiel nötig ist, da hat der alte Türke es gegeben. Er sagte, er sei nur deshalb der feine Weinkenner geworden, der er ist, weil er wegen des Verbotes seiner Religion in der Jugend sich die Zunge nicht mit schlechten Weinen verdorben habe.« Ich verstand sehr wohl, was der alte Türke meinte. Nur erschien es mir wunderlich, dass mein Vater das zu mir sagte. Es machte mich verlegen. Ob er das merkte? Jedenfalls tat er den Ausspruch, als er die Tafel aufhob, »Du bist jetzt in dem Alter, in dem man mit dir über diese Dinge vernünftig reden kann, hoffe ich.« Das ließ ich hören. Ich hatte Erlaubnis erhalten, mit Wendt auf die Rebhirsch zu gehen. Wir zogen gleich nach Mitternacht in den Wald und saßen bei einem Feuer auf. Der Waldhüter schnarchte unter einem Wacholderbusch. Wendt hüllte sich in seinen grauen Mantel, lehnte sich an den Stamm einer Tanne und blickte nachdenklich in das Feuer. Ich streckte mich behaglich in das Moos hin. Die Freude auf die Jagd war so stark, dass sie mich all meine Aufregungen vergessen ließ. Um uns herum war es sehr dunkel. Die heimlichen Töne des Waldes gingen unter den großen, stillen Bäumen hin. Ein leichtes Knacken, ein vorsichtiges Gehen, ein plötzliches Flügelrauschen. Sehr ferne riefen zwei Käuzchen sich klagend an. »So ist doch gut«, fragte ich zu Wendt hinüber. »Im Walde ist alles gleich.« »Was ist gleich?«, fragte Wendt streng zurück. Ich hätte gewünscht, Wendt wäre heiter und kameradschaftlich gewesen, statt tragisch und erhaben zu sein. Gut sah er übrigens aus, wie er in das Feuer starrte. In letzter Zeit hatte ich wunderliche Dinge erlebt, unheimliche und unverständliche. Wenn ich Wendt etwas davon sagte, würde er nicht mehr so ruhig daliegen. Seltsam ist es, wie ein Mensch von dem anderen nichts weiß und doch sitzt und lauert in dem einen Menschen gerade das, was dem anderen Schmerz bereiten kann. Es dämmerte bereits. Ich weckte den Waldhüter, weckte Wendt. »Nu geht's los«, rief ich ihm zu. »Schon«, sagte Wendt, gähnte und blickte missmutig in den aufdämmernden Morgen. Also nicht einmal die Aussicht auf einen Bock konnte ihn aufrichten. Dann stand es schlimm mit ihm. Köstlich war es, leise und schweigend durch den Wald zu schleichen. An einer kleinen, sumpfigen Waldwiese nahm ich meinen Stand. Das Gras war grau von tauschweren Spinnweben. Dann plötzlich standen zwei Rehe auf der Wiese, eine große Ricke und ein kleiner Bock. Die Ricke äste ruhig und sorgsam, den Kopf niedergebeugt, langsam vorwärtsgehend. Der kleine Bock war zerstreut, hob häufig den Kopf, schüttelte ihn, machte kleine Sprünge. Vom Waldrand kam ein großer alter Bock herangetrabt. Ich sah deutlich sein ärgerliches, verbissenes Gesicht. Er begann sofort, den jungen Bock zu jagen. Als dieser auf mich zusetzte, schoss ich. Ich hörte noch den alten Bock bellen. Der Kleine lag da und bewegte schwach die Läufe wie steife rote Bleistifte. Ich ging zu ihm, streichelte sein blank poliertes Gehörn, die Oberlippe war ein wenig hinaufgezogen, das gedrungene kindliche Gesicht sah aus, als lächelte es verschmitzt. Als Wendt kam, war er verstimmt. Mein Schuss hatte auf der anderen Wiese seinen Bock verscheucht. Er sagte mir unangenehme Dinge, weil ich nicht den stärkeren Bock geschossen hatte, und wir zankten uns tüchtig auf dem Heimwege. Das verdarb mir die Freude. Mit müden, verdrossenen Augen sahen wir in die Sonne, die mit großem Aufwande von rosa Wolken und rotgoldenem Lichte über dem gelben Brachfelde aufging. Nun kam eine stille Zeit. Die Leute klagten über zu große Trockenheit und fürchteten für die Wintersaat. Im Garten begannen die Stockrosen und Georginen zu blühen und es roch nach Himbeeren und Pflaumen. Blauer Dunst lag über den Hügeln. Die Gänse wurden auf die Stoppeln getrieben. Davon, dass ich nach Warnow fahren sollte, war nie die Rede. Meinen Vater sah ich nur zu den Mahlzeiten. Sein Gesicht erschien mir grau und müde. Er sprach wenig. Fiel sein zerstreuter Blick auf mich, so fragte er wohl, »Nun, wie geht es mit den Studien?« Aber die Antwort schien ihn nicht zu interessieren. Seine Gegenwart hatte für mich nicht mehr das Aufregende, das sie gehabt hatte. In diesen Tagen mit dem gleichmäßig blauen Himmel, dem gleichmäßig grellen Sonnenschein, den gleichmäßigen Geräuschen der Landwirtschaft, verlor alles an Interesse und Farbe. Ich hörte, in Warnow würde gepackt, die Möbel seien schon mit weißen Bezügen bedeckt. Nächstens sollte die ganze Familie abreisen. Auch das noch. Margusch sang nicht mehr im Park. Ich sah sie mit Jakob an der Schmiede stehen und lachen. Schweres, rot-goldenes Nachmittagslicht floss durch die Parkbäume. Ich saß hoch oben auf einer alten Linde, die ihre Äste zu einem sehr bequemen Sitz zusammenbog. Der Baum war voll von dem Summen der Insekten wie von einem feinen, surrenden Geläute. Das machte mich schläfrig. Ich schloss die Augen. Unten auf dem Kiesweg wurden Schritte laut. Faul öffnete ich halb die Lider. Elita und mein Vater kamen den Weg entlang. Elita trug ihr blaues Reitkleid und den kleinen, blanken Reithut. Mit der rechten hielt sie ihre Schleppe, in der linken die Reitpeitsche, mit der sie nach Kümmelstauden am Wege schlug. An der Ulme mir gegenüber blieben sie stehen. Elita lehnte sich an den Baum. Ihre Wangen waren gerötet. Ich sah es gleich, dass sie böse war. Die kurze Oberlippe zuckte hochmütiger denn je. »Gut, ja. Ich gehorche dir. Du siehst es«, begann sie. Mein Vater stützte sich mit der Schulter leicht gegen ein Birkenstämmchen, kreuzte die Füße und klopfte nachdenklich mit seinem Stöckchen auf die Spitzen seiner Stiefel. Jetzt neigte er den Kopf und sagte höflich, »Du weißt, wie sehr ich dir dafür danke.« »Oh, du hast mich wunderbar erzogen«, fuhr Elita fort. »Das hast du wunderbar gemacht, als du wolltest, dass ich das einsame kleine Mädchen vom Lande sein soll, das nur an dich denkt und auf dich wartet, da war ich es. Und jetzt soll ich wieder, wie sagtest du doch, die Blüte der adligen Kultur, so war es also, die Blüte der adligen Kultur sein. Gut, ich bin es.« Mein Vater nahm seinen Strohhut vom Kopf und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Er fing an zu sprechen mit leiser, diskreter Stimme, als führe er eine Unterhaltung an einem Krankenbette. »Ich komme jetzt nicht in Betracht. Nur du. Ist es dir ein Bedürfnis, mir all das zu sagen, mir Vorwürfe zu machen? Bitte, tu es. Nur geh den vorgeschriebenen Weg weiter, nur das.« »Ich will keine Vorwürfe machen«, sagte Elita heftig. »Warum ließest du mich nicht weiter hier einsam sitzen? Ich hätte weiter auf dich gewartet und wäre schlecht gegen Mama und Gerda gewesen und hätte mich um das dumme Geld gesorgt, das nie da ist, wenn man es braucht, und wenn du dann kamst, hätte ich geglaubt, das ist das höchste Glück. Schlecht sein, mit dir schlecht sein, glaubte ich, sei groß. Sag es nur heraus«, warf mein Vater ein und schaute wieder auf seine Stiefelspitzen. »Gewiss«, fuhr Elita fort, »darum hätte ich dir keine Vorwürfe gemacht. Aber jetzt, wo all das nur eine hässliche Inkorrektheit sein soll, die vertuscht wird, jetzt schäme ich mich. Wie deine Nippfigur komme ich mir vor, die du wieder in den Salon auf die Etagere zurückstellst. Sie soll wieder ihre Pflicht tun, repräsentieren.« »Sehr hübsch«, bemerkte mein Vater und lächelte matt. Das brachte Elita noch mehr auf. »Du siehst, ich habe von dir und deinem alten Türken gelernt, Vergleiche zu machen. Ach, wie das alles hässlich ist. Was ging es dich an, was aus mir wurde? Wenn ich in den Parkdeich gegangen wäre, wie Mamas kleine Kammerjungfer um den neuen Gärtner, das wäre schöner gewesen als all dies jetzt.« Mein Vater zuckte die Achseln. »Ich glaube«, sagte er, »du und ich sind zu gut erzogen, um in ein Drama hineinzupassen.« Da hob Elita ihre beiden Arme empor, die Augen flammten, zwei große Tränen rannen ihre Wangen herab. »Gott, wie ich sie hasse! Alle diese Worte! Nicht wahr, ich muss auf ein Postament! Und wenn ein Kunstwerk und eine Kulturblüte! Ich kenne deinen Katechismus gut, wie ich das hasse!« Gott, wie schön sie war! Mein Vater schien das auch zu sehen. Er blickte sie einen Augenblick mit gierigen, flackernden Augen an, wie an jenem Abend in Warnow. Dann sagte er leise und sanft, »Es schmerzt mich, dich leiden zu sehen. Das geht vorüber. Du bist von denen, die sicher ihren Weg gehen, wie Nachtwandlerinnen, die dabei vielleicht auch ein wenig wild träumen. Und ich könnte mich peitschen dafür, dass ich von denen bin«, antwortete Elita und schlug mit der Reitgerte gegen ihre Knie. »Und dann, der arme Junge, er liebt mich doch.« »Ehre genug für ihn«, meinte mein Vater. »Du bist sehr genügsam für andere«, höhnte Elita. Er lächelte wieder sein müdes Lächeln. »Gott, ja. Jetzt kommst nur du in Betracht. Das klingt ja fast, als ob du mich noch liebtest.« Mein Vater zuckte schweigend die Achseln. Sie schwiegen beide. Elita ließ ihre Arme schlaff niedersinken, wie ermüdet, und müde klang auch ihre Stimme, als sie kummervoll sagte, »Wozu? Jetzt ist dir alles gleich. Ich tue ja, was du willst. Das ist nun alles vorüber. Ich danke dir, Kind.« Die Stimme meines Vaters klang wieder metallig und warm. »Wenn du nur in Sicherheit bist, wenn sie dir nichts tun dürfen, nur das.« Er trat jetzt ein wenig vor, eine flüchtige Röte auf Schläfen und Wangen. »Ich danke dir dafür, Kind, und auch für das, was hinter uns liegt, für das letzte Glück, das du einem alternden Manne gabst. Jetzt zitterte seine Stimme vor Erregung, er breitete die Arme aus. Elita drängte sich fester an den Baum, sie reckte sich an ihm hinauf, bleich bis in die Lippen. »Rühr mich nicht an, Gerd«, stieß sie leise hervor, und die rechte Hand mit der Reitgerte hob sich ein wenig. Mein Vater trat zurück, bückte sich, hob den Handschuh, der ihr entfallen war, von der Erde auf und überreichte ihn ihr. Dann schaute er nach seiner Uhr und sagte ruhig, »Es wird spät. Du musst sehen, dass du vor dem Gewitter nach Hause kommst, denn wir kriegen es heute doch endlich.« »Ja, gehen wir«, meinte Elita. Sie gingen wieder den Weg zurück, wie friedlich und höflich diese beiden Gestalten nebeneinander herschritten. Elita mit ihrem sachte wiegenden Gang, schmal und dunkel in dem Reitkleide, mein Vater ein wenig seitwärts gewandt, um sie beim Sprechen ansehen zu können. Dabei machte er Handbewegungen, die seine hübschen Hände zur Geltung brachten. Still auf meinem Aste zusammengekauert, blieb ich auf der Linde sitzen. Zuerst hatte ich das Gefühl eines Kindes, das sich fürchtet, bei einem Unrecht ertappt zu werden. Gedanken hatte ich nicht, Bilder kamen, begleitet von einer schmerzhaften Musik des Fühlens. Das schöne, aufrechte Mädchen am Baum, das tränenfeuchte, böse Gesicht, die erhobene Hand mit der Reitgerte und der Mann mit dem kummervoll gebeugten Kopfe. Ich hörte die leise, heiße Stimme. Davon kam ich nicht los. Mit dem Herrn, der zu Hause sagt, »Mais c'est impossible, comme il mange ce garçon«, mit Elita, die wohlerzogen mit meinem Vater über die Landwirtschaft spricht, hatten diese beiden nichts gemein. Ich wollte gar nicht mehr von der Linde herunter. Die Welt da unten erschien mir jetzt unheimlich verändert und unsicher. Die Sonne sank tiefer, die Linde stand voll roten Lichtes. Dann zog das Gewitter auf. Einzelne Tropfen klatschten auf die Blätter, die für Augenblicke schwarz und zitternd im blauen Lichte der Blitze standen. Im Garten hörte ich Konrads Stimme, »Jungherr, hu!« Er rief zum Abendessen. Im Esszimmer unter der großen Hängelampe war der Tisch wie gewöhnlich gedeckt. Mein Vater ging im Zimmer auf und ab und sagte freundlich, als ich eintrat, »Nun, dich hat der Regen noch erwischt.« Mein Vater sprach vom Regen, von der Wintersaat, von der Abreise der Warnower. Er sprach ungewöhnlich viel und mit lauter, heiterer Stimme. Sein Gesicht war bleich und die Augen glitzerten blank und intensiv graublau. Er goss sich reichlich Portwein ein und seine Hand zitterte ein wenig, wenn er das Glas nahm. »Trink einen Tropfen«, sagte mein Vater und schob mir ein Glas hin. Dann schwiegen wir. Es schien nicht, als hätte er mir etwas Besonderes mitzuteilen. Er dachte wohl über ein Thema nach. Als er endlich zu sprechen begann, war von Pferden, von dem neuen Schmied, dann von meinen Studien die Rede. Das hatte ich erwartet. Das schien ihn auch zu interessieren, er biss sich daran fest, pflegte seinen Stil. »Na, und wenn du dann das Examen hinter dir hast«, hieß es, »dann tritt also die Wahl eines Studiums an dich heran. Es ist wohl diese oder jene Wissenschaft, die dich besonders anzieht. Ja, aber meiner Ansicht nach darf das nicht bestimmend sein. Gott, unsere Neigungen entlaufen nur ohnehin nicht. Von Anbeginn muss ein Studium gewählt werden, das sozusagen als neutraler Ausgangspunkt dienen kann. Von da aus kann dann zu dem, was wir sonst wissen und erleben wollen, übergegangen werden.« In unserer Familie ist die Jurisprudenz traditionell. Ein ruhiger, kühler Ausgangspunkt, der sowohl zu anderen Wissenschaften wie zum praktischen Leben die Wege offen lässt. Er sprach so fließend und betonte so wirksam, als hielt er eine Rede in einer Versammlung. Dabei sah er über mich hinweg, als stünde die Versammlung hinter mir. Es war recht unheimlich. »Vor allem«, fuhr er fort und erhob die Stimme, »müssen wir von vornherein wissen, welch eine Art Leben wir leben wollen. Bei einem Hause, das wir bauen, entscheiden wir uns doch für einen Stil, machen einen Plan, nicht wahr? Na also, wir bauen ein Haus, das einen besonderen Stil hat. Gut.« Er schnitt mit der flachen Hand durch die Luft, um vier unsichtbare Wände auf den Tisch zu stellen, dann wölbte eine unsichtbare Kuppel über die unsichtbaren Wände. Bin ich mir einmal des Stiles bewusst, dann kann ich an Ornamenten, Grillen, Liebhabereien manches wagen, denn ich werde all das mit dem Ganzen in Einklang zu bringen wissen. Weil ich mir des Stilgesetzes bewusst bin, kann ich jede Kühnheit wagen, ohne den Bau zu verderben.« Nun begann er mit der Hand an das Haus, auf dem Tische die wunderlichsten Balkons zu kleben, zog Galerien die Wände entlang. »Irrtum ist Stillosigkeit«, rief er und funkelte mit den Augen die Versammlung hinter mir an. »Das ist es. Jede architektonische Waghalsigkeit ist erlaubt, wenn wir sie schließlich mit den großen, edlen Linien des Ganzen in Einklang zu bringen verstehen.« Er sah ein wenig vor sich hin, schien das Haus auf dem Tische zu betrachten, versuchte hier und da noch einen Balkon anzubringen, das gefiel ihm jedoch nicht recht. Und dann, versetzte er langsam, können wir auch genau den Zeitpunkt bestimmen, wenn es fertig ist, wenn es geschmacklos wäre, noch etwas hinzuzutun. Nur an stillosen Baracken kann man immer wieder anbauen. Unser Haus weiß, wann es fertig ist. Er schlug mit der Hand auf den Tisch mitten in das unsichtbare Haus hinein, als wollte er es zerdrücken. Er lächelte dabei, nahm sein Glas und während des Trinkens schaute er über sein Glas hin die Versammlung hinter mir an, trank ihr zu. Als er das Glas wieder niedersetzte, kam eine Veränderung über ihn. Er sank ein wenig in sich zusammen, das Gesicht wurde schlaff und alt und die Hand klopfte müde und sanft die Stelle, auf der sie das Haus eingedrückt hatte. Als er mich ansah, war das flackernde Licht in seinen Augen erloschen. Er lächelte ein befangenes, fast hilfloses Lächeln. »Ja, mein Junge«, sagte er, und es schien mir, dass seine Zunge ein wenig schwer war, »du sagst nichts. Was meinst du zu all dem?« »Oh, ich meinte nichts. Ich hatte die ganze Zeit über dem Redner mit unsäglichem Grauen gegenübergesessen. Jetzt musste ich etwas sagen, und ich sagte etwas Sinnloses, über das ich mich wunderte, wie wir uns im Traum über das wundern, was wir sagen. »Ja, aber der Turm von Pisa«, bemerkte ich. Mein Vater schien nicht weiter erstaunt. »Der«, meinte er nachdenklich, »der ist soweit ganz hübsch. Weil er schief ist, meinst du? Ja, da hat er Unrecht. Wenn man schief steht, soll man umfallen, das wäre logischer. Aber Gott, das ist seine Sache.« Über diesen Gedanken lachte er leise in sich hinein und sah mich von der Seite an, als seien wir im Einverständnis. Ich lachte auch, aber ich war mir selber so unheimlich wie mein Vater. Am liebsten hätte ich mich von beiden leise fortgeschlichen. »Ich bin müde«, brachte ich tonlos heraus. »Müde«, wiederholte mein Vater, ohne aufzusehen. »Das kann schon sein. Gute Nacht.« Dann bekam die Stimme wieder etwas von ihrem gewohnten Klange, als er hinzufügte, »Morgen dürfen die Studien nicht vernachlässigt werden.« Wenige Tage später fuhren wir am Nachmittage zur Eisenbahnstation, um von den Warnowen Abschied zu nehmen. Mich regte das an. Dass die Mädchen fortreisten, war traurig, aber man wusste doch, warum man traurig war. Es würde geweint werden, man würde sich umarmen, hübsche, rührende Dinge sagen. Wie würde Elita sich benehmen? Was würde er tun? Ich würde doch wieder ein wenig bewegte Dramenluft atmen können. Später konnte ich dann ehrlich unglücklich sein. Vielleicht konnte ich dichten. Im Wartesaal war die ganze Familie versammelt. Die Tante weinte. »Ach, Gerd«, rief sie, »und du, mein kleiner Bill, jetzt geht es an das Scheiden.« Cherie kläffte unausgesetzt. Die Mädchen in ihren grauen Sommermänteln, graue Knabenmützen auf dem Kopf, saßen auf den Bänken, die Hände voll Warnower Blumen. Ich setzte mich zu ihnen, wusste aber nichts zu sagen. Wendt rannte hin und her, um das Gepäck zu besorgen. Mein Vater sprach mit der Tante vom Umsteigen. Die Zeit verging, ohne dass etwas Besonderes getan und gesagt wurde. Ja, alle schienen heute verstimmter und alltäglicher denn je zu sein. Endlich ging es an das Abschiednehmen. Da kam ein wenig Schwung in die Sache. Gerda küsste mich. »Wenn wir uns wiedersehen«, sagte sie, »wollen wir wieder lustig sein, armer Bill.« Das trieb mir die Tränen in die Augen. Ich hörte meinen Vater etwas sagen. Elita lachte. Er hatte wohl einen Witz gemacht. Dann saßen sie alle im Wagen, wir standen auf dem Bahnsteig und nickten ihnen zu. Zu sagen hatte man sich nichts mehr. Mit einem widerlichen Gefühl der Leere und Enttäuschung blickte ich dem abfahrenden Zuge nach. Das war wieder nichts gewesen. Melancholisch pfiff ich vor mich hin. »Fahren wir?« fragte Konrad. Ich ging in den Wartesaal, nach meinem Vater zu sehen. Da stand er und spritzte sich mit einer kleinen, goldenen Spritze etwas in das Handgelenk. Als ich kam, steckte er hastig die Spritze in die Westentasche und ließ sein goldenes Armband klirrend über das Handgelenk fallen. »Wieder die Migräne«, meinte er. Auf der Heimfahrt kutschte er selbst. Ich wunderte mich darüber, dass er den Blässen heute durchließ, dass er nicht zog und alles dem Braunen überließ. Gesprochen wurde anfangs nichts. Ich dachte daran, dass Gerda mich geküsst hatte. So etwas kann man lange Zeit immer wieder denken. Eine gute Einrichtung für einen, der gezwungen war, so freudlos zu leben wie ich. Plötzlich wandte sich mein Vater zu mir. Er lächelte ein gütiges, sehr jugendliches Lächeln, wie damals, als er im Garten Elita den Handschuh aufhob. »Na«, sagte er, »dir ist wohl auch ein bisschen trüb zumute.« Ich wunderte mich über das auch. Er lachte. »Ja, das verstehen Sie alle famos, hinter sich so eine Leere zu lassen. Das haben Sie so an sich.« Er knallte mit der Peitsche. »Da bleibt nur nichts anderes übrig, als sich fleißig an die Studien zu machen.« Der Anfang der Betrachtung war hübsch gewesen und hatte mich gerührt. Schade, dass der Schluss so trivial war. Faul und missmutig ging ich einige Tage umher. Ich war traurig, aber ohne sentimentalen Genuss. Wenn ich daran dachte, dass dort, wo die Mädchen, die anderen waren, das Leben bunt und ereignisvoll weiterging und ich das alles versäumte, dann bekam ich Wutanfälle und schlug mit dem Spazierstock den Georginen die dicken roten Köpfe ab. Meinen Vater sah ich wenig. Zu den Mahlzeiten war er oft abwesend oder aß in seinem Zimmer. Wenn wir uns begegneten, sah er mich fremd und zerstreut an und fragte höflich, »Nun, wie geht es?« Auch er begann uninteressant zu werden. In einer Nacht hörte ich wieder Margusch unten im Park singen. Ich konnte nicht schlafen. Eine quälende Unruhe warf mich im Bette hin und her. So in der finsteren Stille nahm alles, was ich erlebt hatte und alles, was kommen sollte, eine wunderliche, feindselige Bedeutung an. Das Leben schien mir dann ein gefährliches, riskiertes Unternehmen, das wenig Freude bereitet und doch schmerzhaft auf Freuden warten lässt. Die Nacht atmete schwül durch das geöffnete Fenster herein. Das Rai-Rai-Ra klang aus der Dunkelheit eintönig und beruhigt herüber, beruhigt, als wiederholte es beständig, »Es kommt ja doch nichts mehr.« Es wurde mir unerträglich, dem zuzuhören. Ich kleidete mich an und stieg zum Fenster hinaus, um dem Gesange nachzugehen. Die Nacht war schwarz. Einige welke Blätter raschelten schon auf dem Wege. Wenn ich auf die grüne Kapsel einer Rosskastanie trat, gab es einen leisen Knall. Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir. Ich horchte, schlug mich zur Seite, drückte mich fest an einen Baumstamm. Der rote Punkt einer brennenden Zigarre näherte sich. Eine dunkle Gestalt ging an mir vorüber. Mein Vater war es. Er blieb stehen, führte die Zigarre an die Lippen. Im roten Schein sah ich einen Augenblick die gerade Nase. Ich hörte ihn leise etwas sagen. Als er weiterging, klang das eifrige Gemurmel noch zu mir herüber. Ich wartete eine Weile. Am liebsten wäre ich umgekehrt. Dieser einsame Mann, der der Nacht seine Geheimnisse erzählte, erschien mir gespenstisch. Es musste furchtbar sein, jetzt von ihm angeredet zu werden. Aber zu Hause in meinem Zimmer war ich allein. Das konnte ich jetzt nicht. Dort unten am Teich bei dem großen, warmen Mädchen würde es sicherer und heimlicher sein. Ich schlich weiter. Margusch hockte an ihrem gewohnten Platz. Als ich mich zu ihr setzte, sagte sie, »Ach, wieder der Jungherr!« »Ja, Margusch, du singst wieder.« Sie seufzte. »Man muss schon«, meinte sie. »Ist deiner wieder fort?« fragte ich. »Alle sind fort«, erwiderte sie mit ihrer tiefen, klagenden Stimme. »Sieh, Margusch, deshalb müssen wir zusammen sein.« »Ja, Jungherr, kommen Sie, was kann man machen?« Und wir drückten uns eng aneinander. Ein später Mond stieg über den Parkbäumen auf, mit ihm erhob sich ein Wind, der die Wolken zerriss und sie in dunklen, runden Schollen über den Himmel und den Mond hintrieb. Es war ein Gehen und Kommen von Licht und Schatten über dem Lande. Das Schilf und die Zweige rauschten leidenschaftlich auf, ein Enterich erwachte im Röhricht und schalt laut und böse in die Nacht hinein. »Muss man nach Hause gehen«, beschloss Margusch und blinzelte zum Monde auf. »Schon?« »Ja, wenn sie alle hier unruhig werden«, meinte sie. »Weißt du, dass er auch hier unten ist?«, flüsterte ich. Margusch nickte. »Ja, ja, er ist immer hier bei Nacht. Gehen Sie bei der großen Linde vorüber, da geht er nicht. Ich komme nach. Zusammen können wir nicht gehen.« Nachdenklich schritt ich den Teich entlang. Das starke Wehen um mich her, das bewegte Licht, tat mir wohl. Es war mir, als hätte mein Blut etwas von dem sicheren, festen Takte von Margusches Blute angenommen. Ich glaubte zu spüren, wie es warm und stetig durch meine Adern floss, eine stille und sichere Quelle des Lebens. Als ich scharf um die Ecke in die Lindenallee einbog, stutzte ich, denn ich stand dicht vor jemanden, der unten auf den Wurzeln der großen Linde saß. Es war dort so finster, dass ich nichts deutlich unterscheiden konnte, dennoch wusste ich sofort, es sei mein Vater. Ich trat ein wenig zurück und blieb stehen. Ich wartete, dass er mich anrede. Die Gestalt lehnte mit dem Rücken gegen den Baumstamm, etwas zur Seite geneigt, der Kopf war gesenkt. Schlief er? Nein, ich fühlte es in der Dunkelheit, wie er mich ansah. Ich musste etwas sagen. »Ich bin ein bisschen spazieren gegangen«, begann ich beklommen. »Es war so schwül drin.« Er antwortete nicht. »Ist dir vielleicht nicht wohl«, fuhr ich zaghaft fort, »kann ich für dich etwas...« Die Wolken waren am Monde vorübergezogen, etwas Licht sickerte durch die Zweige, fiel auf den gebeugten Kopf des Sitzenden, beleuchtete den Schnurrbart, die dunkle Linie der Lippen, die ein wenig schief, verzogen, verhalten lächelten. Macht er einen Scherz? Muss ich höflich mitlachen, dachte ich. Weil es so heiß war, sagte ich stockend. Die Dunkelheit breitete sich wieder über die schweigende Gestalt. Ich lehnte mich gegen einen Baum. Die Knie zitterten mir. »Ich muss zu ihm gehen«, sagte ich mir. Allein ich vermochte es nicht. In der leicht in sich zusammengefallenen Gestalt war etwas Fremdes, etwas Namenloses. Verlassen durfte ich ihn nicht, aber hier zu stehen war entsetzlich. Margusch bog um die Ecke. Als sie dort jemand stehen sah, zögerte sie. »Margusch«, rief ich, »Margusch, sieh, er spricht nicht, ich weiß nicht.« »Er schläft«, meinte sie. »Ach nein, ich weiß nicht, ob er schläft.« Margusch trat an ihn heran. »Gnädiger Herr«, hörte ich sie sagen, dann fasste sie ihn an, richtete ihn auf, lehnte ihn mit dem Rücken an den Baumstamm mit fester, respektloser Hand, wie man eine Sache aufrichtet. Etwas Blankes rollte über das Moos und klirrte auf einen Stein. Es war die kleine goldene Spritze. »Er ist tot«, sagte Margusch. Sie trat wieder zu mir, seufzte und meinte, »Ach Gottchen, der arme Herr, der hat nun auch nicht mehr gewollt.« Ich schwieg. Tot. Ja, das war es, das hier so fremd bei mir gestanden hatte. »Leute muss man rufen«, fuhr Margusch fort. »So ein Unglück. Sie wollen wohl nicht allein bei ihm bleiben.« »Doch«, stieß ich hervor, »ich bleibe, ich bleibe, geh nur.« Margusch ging. Gierig lauschte ich auf die Schritte, die sich entfernten. Erst als sie verklungen waren, wurde ich mir bewusst, mit dem Toten allein zu sein. Das fahle Gesicht mit der hohen Stirn, die im Mondlicht matt glänzte, lächelte noch immer sein verhaltenes, schiefes Lächeln. Die Augen waren geschlossen, die langen Wimpern legten dunkle Schattenränder um die Lider. Aber wenn der Mond sich verfinsterte, schien es mir, als bewegten sich die Umrisse der Gestalt. Ich fühlte wieder, dass er mich ansah. Ein unerträglich gespanntes Warten und Aufhorchen wachte in mir, wie einem Feinde gegenüber. Ich glitt an dem Baumstamm, an den ich lehnte, nieder, hockte auf der Erde und bedeckte mein Gesicht mit den Händen. Das, was mir dort gegenüber saß, hatte nichts mit dem, den ich kannte, zu tun. Es war etwas Tückisches, Drohendes, etwas, das das Grauen, welches über ihm lag, gegen mich ausnutzte und darüber lachte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns so gegenüber saßen. Endlich hörte ich Stimmen. Leute mit Laternen kamen. Ich richtete mich auf, gab Befehle, war ruhig und gefasst. Ihn hatten sie drüben im Saal aufgebahrt. Die Zimmerflucht war voll hellen Morgensonnenscheines und feiertäglich still. Ich saß schon geraume Weile allein im Wohnzimmer und schaute zu, wie die Blätterschatten über das Parkett flirrten. Nebenan hörte ich zuweilen die Dienstboten flüstern. Sie vermieden es, durch das Zimmer zu gehen, in dem ich mich befand, und war es nicht zu vermeiden, dann gingen sie auf den Fußspitzen und wandten den Kopf rücksichtsvoll von mir ab. Sie wollten mich in meinem Schmerz nicht stören. Dieser Schmerz, über den wachte ich die ganze Zeit. Er enttäuschte mich. Ich hatte seltsame, furchtbare Dinge erlebt. Ich hatte also einen großen Schmerz. Ich glaubte, das müsse etwas Starkes sein, das uns niederwirft, uns mit schönen, klagenden Worten füllt, mit heißen, leidenschaftlichen Gefühlen. Gab es nicht Fälle, dass Leute, die so Furchtbares erlebten, nie mehr lachen konnten? Nun saß ich da und dachte an kleine alltägliche Dinge. Wenn die Gedanken zu dem zurückkehrten, was sich ereignet hatte, dann war es wie ein körperliches Unbehagen. Mich fror. Alles in mir schreckte vor den Bildern, die kamen, zurück, sträubte sich gegen sie. Wozu? All das war nicht mein Leben. Ich brauchte das nicht zu erleben. Ich kann das fortschieben, das gehört nicht zu mir. Und wieder führten die Gedanken mich zu den Vorgängen des Lebens zurück, zu der bevorstehenden Ankunft der Meinigen, zu dem Begräbnis und den Leuten, die kommen würden, den Pferden, die an die Wagen gespannt werden sollten, dem schwarzen Krepp, der aus der Stadt geholt wurde und den Konrad um meinen Ärmel nähen musste. Ich wusste wohl, ich sollte zum Toten hinübergehen. Das wurde von mir erwartet. Allein ich schob es hinaus. Es war hier in der sonnigen Stille so behaglich, so tröstend hinauszuhorchen auf die heimatlichen landwirtschaftlichen Geräusche, auf das Summen des Gartens. Ich wunderte mich darüber, dass ich nicht weinte. Wenn ein Vater stirbt, dann weint man, nicht wahr? Aber ich konnte nicht. Der Pastor kam. Sein rotes Gesicht unter dem milchweißen Haar war bekümmert und verwirrt. Er klopfte mir auf die Schulter, sprach von harter Schickung, die Gott über meine jungen Jahre verhängt habe, und von seinen unergründlichen Ratschlüssen. »Der Verstorbene war ein edler Mann«, schloss er. »Wir irren alle. Die ewige Barmherzigkeit ist über unser aller Verständnis groß.« Nach ihm erschien der Doktor. Seine zu laute Stimme ging mir auf die Nerven. Er schüttelte mir bedeutungsvoll die Hand. »Ein großes Unglück«, meinte er, »dieses Morphium, das lässt einen nicht los. Mit dem Herzen des Seligen war es nicht ganz in Ordnung. Ein Unglück geschieht bald.« Er sprach unsicher und eilig, als wünschte er, bald fortzukommen. »Also er weiß es auch«, dachte ich, »und wir machen uns etwas vor.« Aber das würde der Selige loben, das würde er Tenue nennen. Als sie alle fort waren, beschloss ich, zu dem Toten hinüberzugehen. Es musste sein. Ich hatte das Gefühl, als läge er dort nebenan und warte. Ich war noch nie mit einem Toten zusammen gewesen, denn das gestern Nacht war kein Erlebnis. Es war ein böser Traum. Als ich in das Zimmer trat, wo er aufgebahrt lag, war meine erste Empfindung: Oh, das ist nicht schrecklich. Konrad war da. Er hatte noch einem Anzug seines Herrn geordnet. Jetzt trat er zur Seite und stand andächtig mit gefalteten Händen da. Ich faltete auch die Hände, beugte den Kopf und stand wie im Gebete da. Als ich glaubte, dieses habe lange genug gedauert, richtete ich mich auf. Da lag der Tote, schmal und schwarz, in seinem Gesellschaftsanzuge mitten unter Blumen. Das Gesicht war wachsgelb, die Züge messerscharf, sehr hochmütig und ruhig. Die feine, bläuliche Linie der Lippen war noch immer ein wenig schief verzogen, wie in einem verhaltenen Lächeln. Eine kühle Feierlichkeit lag über dem Ganzen. Und rund um die stille, schwarze Gestalt die bunten Farben der Spätsommerblumen. Georginenkränze wie aus weinrotem Samt, Gladiolen wie Bündel roter Flammen, große Spätrosen und Tuberosen, eine Fülle von Tuberosen, die das Gemach mit ihrem schweren, schwülen Dufte erfüllten. Konrad schaute mich von der Seite an. Ob er sich darüber wunderte, dass ich nicht weinte? Ich legte die Hand vor das Gesicht. Da ging er leise hinaus. Nein, ich weinte nicht. Aber ich war erstaunt, dass der Tote so wenig schrecklich war, dass er ein festliches und friedliches Ansehen hatte. Ich konnte mich hinsetzen und ihn aufmerksam, fast neugierig betrachten, die schwere, kühle Ruhe, die ihn umgab, auf mich wirken lassen. Wie überlegen er dalag, geheimnisvoll wie im Leben mit seinem verhaltenen, hochmütigen Lächeln. »Man muss wissen, wenn das Haus fertig ist«, klang es in mir. Jetzt verstand ich ihn. Das hatte er gewollt. Aber Widerspruch und Widerwille gegen diese Lehre regte sich in mir wie damals, als er die Lehren des alten Türken vorbrachte oder über gute Manieren sprach. Oh nein, das nicht. Nicht für mich. Alles, was in mir nach Leben dürstete, empörte sich gegen die geheimnisvolle Ruhe. Es war mir, als wollte der Tote mit seinem stillen Lächeln mich und das Leben ins Unrecht setzen. Er hatte das gewollt, aber ich wollte das nicht, noch lange nicht. Ich brauchte nicht zu sterben, ich lehnte den Tod leidenschaftlich ab. Leiden, unglücklich sein, alles, nur nicht so kalt und schweigend daliegen. Ich erhob mich und verließ eilig das Zimmer, ohne mich umzuschauen. Der Sonnenschein dünkte mich hier nebenan wärmer und gelber als dort drinnen. Ich ging an das Fenster, beugte mich weit hinaus, atmete den heißen, süßen Duft des Gartens ein. Große Trauermäntel und Admirale flatterten über dem Resedenbeet, träge, als seien ihre Flügel schwer von Farbe. Fern am Horizont pflügte ein Bauer auf dem Hügel ein zierliches schwarzes Figürchen gegen den leuchtend blauen Himmel. Töne und Stimmen kamen herüber. Drüben hinter den Johannisbeerbüschen lachte jemand. Das Leben war wieder heiter und freundlich an der Arbeit. Es umfing mich warm und weich und löste in mir alles, was mich drückte. Jetzt tat der stille, feierliche Mann dort nebenan mir leid, der all das nicht mehr haben sollte, der ausgeschlossen war. Ich musste weinen. Etze, der kleine Hilfsdiener, ging unten am Fenster vorüber. Er blickte scheu zu mir auf. Es war gut, dass er mich weinen sah, denn ein Sohn, der nicht um seinen Vater weinen kann, ist hässlich.